Seelenfunken, der Podcast, der hilft. In Zusammenarbeit mit dem Sanatorium Kilchberg, Ihre Klinik für die Behandlung von psychischen Erkrankungen.
Ganz herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe. Jeder von uns kennt das. Man geht aus dem Haus und fragt sich plötzlich, habe ich die Tür wirklich abgeschlossen? Ist der Herd aus? Solche Gedanken sind völlig normal. Aber was passiert, wenn sie das Leben für anfangen bestimmen? Wenn Menschen stundenlang kontrollieren, waschen oder müssen zählen, müssen zwangsmässig, obwohl sie genau wissen, dass es eigentlich keinen Sinn hat. Ergibt. Genau darüber wollen wir reden heute. Unser Thema sind Zwangsstörungen. Eine psychische Erkrankung, die weit verbreitet ist. Über die wird aber immer noch ein bisschen zu wenig diskutiert, zu wenig offen diskutiert. Und das wollen wir heute ändern. Unser Gast ist der Dr. Andreas Körner. Er ist leitender Arzt am Sanatorium Kilchberg. Schön, dass ihr da seid, über das Thema mit uns reden. Was versteht ihr als Profi unter Zwangsstörungen?
Ja, vielen Dank, Herr Jäcki, für die Einladung. Zwangsstörungen, ja, sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sich Gedanken, Vorstellungen, Impulse, Handlungen immer wieder der betroffenen Person aufdrängen gegen ihren Willen und sie beunruhigen oder anderweitig Unbehagen schaffen. Und das, obwohl die betroffene Person zumindest zeitweise und teilweise weiß, dass diese Gedanken nicht zutreffen oder übertrieben sind, unangemessen sind. Aber sie kann trotzdem diese Gedanken nicht abweisen. Sie kann sie nicht einfach ignorieren, stehen lassen. Sie muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Und die Gedanken oder Impulse werden dann handlungsbestimmend und beeinflussen also dann das Tun der betroffenen Person. Und das führt zu Schwierigkeiten.
Ist es etwas, was häufig vorkommt?
Es kommt nicht so häufig vor wie andere Erkrankungen, beispielsweise Angsterkrankungen oder depressive Erkrankungen, die sind noch 5 bis 10 Mal häufiger. Man geht davon aus, dass weltweit, was ich interessant finde, also in den verschiedensten Ländern der Welt, die Zwangsstörungen etwa mit einer Häufigkeit von 1 bis 3% auftreten.
Also ist nicht etwas, was kulturell kann eingeordnet werden, religiös kann eingeordnet werden. Das Nein, ist überall vorhanden.
Das scheint so zu sein, nicht? Also unabhängig von den gesellschaftlichen Bedingungen, den Kulturen, sind die Inhalte und Formen der Erkrankung recht ähnlich. Natürlich gibt es kulturelle Einflüsse auf die Ausprägung, zum Beispiel von religiösen Zwangsgedanken. Mhm. Nicht? Die werden hier in der Schweiz anders aussehen als in Afghanistan oder Kambodscha. Das ist klar, aber doch gibt es sehr viele Ähnlichkeiten weltweit.
Wir tun uns natürlich alle selber analysieren und ich habe es vorher gesagt, wir kennen alle zusammen irgendwelche Sachen, die wir machen, die wir denken. Das ist ja auch nicht normal. Wenn ist es noch okay, normal und wenn wird es eben dann eher problematisch?
Ja, die Übergänge sind wie immer bei psychischen Erkrankungen fließend. Es gibt keine klare Grenze, die man da ziehen kann. Entscheidend ist natürlich, ob das betreffende Verhalten und Erleben zum Problem wird, also stört, mit Leiden verbunden ist, die Fähigkeit beeinträchtigt, den Alltag zu bewältigen und auch mit anderen Menschen in privaten und beruflichen Beziehungen umzugehen. Wenn das also nicht mehr der Fall ist, wenn das nicht mehr gegeben ist und man dort zunehmend Schwierigkeiten hat, dann ist es gerechtfertigt, von einer Zwangsstörung als Erkrankung zu sprechen.
Kann man unterscheiden, was ist ein Tick, was ist eine Gewohnheit, was ist eine echte Zwangsstörung?
Ja, also ein wesentlicher Punkt ist dieser Mechanismus, den ich beschrieben habe, dass sich etwas wirklich aufdrängt im Erleben und Verhalten und eben von daher als Zwang empfunden wird. Es ist nicht einfach nur eine Gewohnheit, die automatisch abläuft, ohne größere emotionale Beteiligung oder ein Tick, den ich vielleicht mit der Zeit gar nicht mehr wahrnehme. Es ist auch keine Marotte, ja, die vielleicht eine liebenswürdige Schrulle ist, sondern es nimmt dann eben doch mit der Zeit ein Ausmaß an, das zum Problem wird. Und daran erkenne ich den Zwang.
Vielleicht müssen wir zuerst mal so eine Verwechslungsgefahr ein bisschen definieren. Das ist ein bisschen wie beim Bärlauch und der Herbstzeitlose. Ja. Das eine sieht zwar gleich aus, aber ist nicht ganz das Gleiche. Wir haben halt die Zwangsstörung, wo wir jetzt heute darüber reden. OCD, glaube ich, irgendwie, sagt der Profi. Und Zwangspersönlichkeitsstörung, OCPD. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen, obschon, dass man da immer ein bisschen das Gefühl hat, das ist etwas Ähnliches. Was ist der Unterschied?
Ja, Also die Zwangsstörung im engeren Sinne ist eben das Krankheitsbild, das ich beschrieben habe, gekennzeichnet vor allem durch diese Zwangsgedanken, Zwangshandlungen. Und das entscheidende Unterscheidungsmerkmal zwischen diesen beiden Krankheitsbildern, der Zwangsstörung und der zwanghaften Persönlichkeitsstörung, ist, dass bei der Zwangsstörung die Gedanken und Handlungen nicht als der Persönlichkeit zugehörig sozusagen wahrgenommen werden. Sie werden als störend empfunden. Die betroffene Person identifiziert sich nicht mit ihnen, sondern erlebt sie als etwas, was eigentlich nicht mit ihrer Persönlichkeit vereinbar ist. Das ist anders bei der zwanghaften Persönlichkeitsstörung, wo es ja in ähnlicher Weise wie bei vielen Patienten mit Zwangserkrankungen auch um Themen geht wie Ordnung, Sauberkeit, Kontrolle. Hier ist es so, dass die betroffenen Personen diese Neigungen, diesen Dingen nachzustreben, als zu ihrer Persönlichkeit gehörig empfinden und deswegen auch nicht unbedingt als Problem ansehen. Also wir sprechen hier von Ich-Syntonen und Ich-Dystonen, Merkmalen der Symptome. Und das bedeutet auch, dass ein Mensch, der eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung hat, sich in der Regel nicht aufgrund dieser Probleme in Behandlung begibt. Der Anstoß, sich in Behandlung zu begeben für Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung, ist der, dass sie merken, sie geraten vor allem in der Beziehung zu anderen Menschen zunehmend in Schwierigkeiten. Zum Beispiel, weil sie zu rigide sind oder starrsinnig oder zu sehr darauf beharren, dass bestimmte Regeln befolgt werden. Man muss ein bisschen aufpassen, es kann sehr schnell ein negatives Bild von Persönlichkeitsstörungen entstehen. Und der Begriff Persönlichkeitsstörung ist ja auch nicht sehr charmant. Ist vielleicht ein Fortschritt gegenüber dem früheren Begriff der Charakterneurose, weil er neutraler ist, was die Annahmen über die Entstehung dieser Persönlichkeitsstörung betrifft. Aber Persönlichkeitsstörungen werden heute verstanden in erster Linie als Störung des zwischenmenschlichen Verhaltens. Und hier können sich dann eben auch die Probleme zeigen, aber sie sind auch oft eine Ressource. Also Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung sind oft sehr gewissenhaft und verantwortungsbewusst, genau, beschäftigen sich sehr mit dem Detail. Und man kann sich viele Berufsbilder jetzt vorstellen, wo genau das wünschenswert ist. Zum Problem wird es, wenn der Finanzbuchhalter die gleichen Prinzipien, die er in der Arbeit anwendet, auch in seiner Ehe anwendet. Dann gibt es Schwierigkeiten und das kann dann mit der Zeit dazu führen, dass sich jemand in Behandlung begibt.
Also sehr, sehr oberflächlich betrachtet ist das eine einfacher zu behandeln als das andere, weil bei der Zwangsstörung der Betroffene weiss, dass er das Problem hat.
Ja, das ist in der Tat etwas, was die Behandlung zumindest theoretisch leichter macht. Ja.
Also sehr gut. Die können doch sofort unterscheiden, welches von beiden das ist bei der Diagnose.
Ja, in der Regel ist das gut möglich. Es gibt natürlich Grenzfälle und es ist auch so, dass beide Krankheitsbilder recht oft gemeinsam vorkommen. Also die zwanghafte Persönlichkeitsstörung ist unter den Persönlichkeitsstörungen die häufigste, die neben einer Zwangsstörung vorhanden ist. Und das kann dann das manchmal erschweren zu erkennen, wo handelt es sich jetzt hier noch um einen Ausdruck der zwanghaften Persönlichkeitsstörung und wo beginnt der Zwang. Das ist etwas, was man dann mit dem Patienten im Gespräch gemeinsam herausfinden muss.
Wir wollen uns heute in dieser Ausgabe ein bisschen auf Zwangsstörungen konzentrieren. Du hast gesagt, es kommt überall in jeder Kultur vor, auf der ganzen Welt. Das lässt mich vermuten, dass das nicht irgendwie ein gesellschaftliches Problem ist, sondern dass das irgendwie vielleicht sogar evolutionär in uns innen ist. Oder warum passiert das, dass es zu einer Zwangsstörung kommen kann? Was sind die Auslöser?
Ja, also das ist in der Tat so, das nehme ich auch an, dass es irgendetwas in uns Menschen gibt, was uns sozusagen dafür anfällig macht oder ein Teil von uns, solche Symptome zu entwickeln. Weltweit und vielleicht auch über die Zeiten hinweg, wenn man jetzt in die Geschichte geht. Ja, was sind die Ursachen? Hier verhält es sich bei den Zwangsstörungen nicht sehr viel anders als bei anderen psychischen Störungen auch. Es gibt eine unüberschaubare Fülle von Forschungsbefunden zu den verschiedensten Bereichen, die versuchen, diese Frage zu beantworten. Es gibt genetische Befunde, es gibt neurochemische, neurophysiologische Befunde, es gibt psychologische Erkrankungsmodelle. Was es nicht gibt, ist eine Theorie, die sozusagen all diese Befunde integrieren kann. Man spricht deswegen auch von einer Patchwork-Erklärung sozusagen, ein Patchwork-Modell der Zwangsstörung. Und das ist, wie gesagt, nicht sehr verschieden von der Situation anderer psychischer Erkrankungen. Etwas despektierlicher könnte man auch von einem Flickwerk sprechen. Ja, wir haben viele Einzelbefunde, aber wir können sie nicht zusammenfügen. Zum Glück ist das nicht die Voraussetzung für eine wirksame Behandlung. Mhm. Und das ist eine Situation, die ebenfalls nicht sehr viel anders ist als bei anderen psychischen Erkrankungen, wie der Depression oder Angsterkrankungen, deren Ursache wir in letzter Konsequenz auch nicht kennen. Und es ist auch nicht viel anders als bei vielen medizinischen Krankheitsbildern, wo wir wirksame Behandlungen haben, ohne wirklich zu wissen, was die Ursache der Erkrankung ist.
Ist jetzt warum nicht wahnsinnig wichtig für eine Behandlung?
Nicht unbedingt. Was wichtig ist, in der psychotherapeutischen Behandlung vor allem der Zwangsstörung und generell von psychischen Störungen ist, dass es gelingt, in den therapeutischen Gesprächen gemeinsam mit dem Patienten ein plausibles Erklärungsmodell zu entwickeln. Ein Modell, das die betroffene Person überzeugt und das natürlich berücksichtigt, was man heute annimmt über die psychologischen Mechanismen, die die Zwangsstörung aufrechterhalten, aber auch die persönlichen biografischen Hintergründe der Person berücksichtigt und das alles integriert, sodass der Patient und die Patientin ein wirklich plausibles Erklärungsmodell für sein oder ihre Schwierigkeiten hat.
Kann man da wenigstens ein bisschen schubladisieren, wer da besonders gefährdet ist? Kann man da wenigstens ein bisschen eine Zielgruppe einkreisen? Oder ist auch das unmöglich, weil sie jeden treffen kann?
Also ich könnte diese Frage weniger beantworten, was jetzt die Auslösung einer Zwangsstörung betrifft, aber es gibt Untersuchungen natürlich über prognostische Faktoren für den Verlauf. Wer ist eher gefährdet, einen ungünstigen Verlauf zu erleiden? Da spielt sicherlich eine Rolle der Krankheitsbeginn, wenn der in eine Phase fällt, wo ein Mensch sozusagen noch voll in der Entwicklung steht, im Kinder- oder Jugendlichenalter, ist das unter Umständen prognostisch ungünstig. Der sozioökonomische Status spielt eine Rolle. Also solche Faktoren können den Verlauf mitbestimmen. Aber es wäre mir jetzt nicht möglich zu sagen, ja, der und der mit den und den Eigenschaften ist besonders gefährdet, eine Zwangsstörung zu entwickeln. Man nimmt an, dass Menschen mit Zwangsstörungen bestimmte Grundannahmen haben, bestimmte Überzeugungen, die ihnen gar nicht unbedingt bewusst sein müssen und die sich vor allem auf das eigene Denken beziehen und die sie anfällig machen für die Entwicklung von Zwangsstörungen.
Was passiert, dass wir uns das vorstellen können, im Hirn, wie sich so eine Zwangsstörung entwickelt?
Ja, da gibt es eigentlich schon recht lange Befunde, die man vor allem mit der funktionellen Bildgebung erhoben hat, auch schon aus den 90er Jahren, und die darauf hindeuten, dass es bestimmte Teile des Gehirns gibt, die hier eine Fehlfunktion aufweisen. Das sind Gebiete im Gehirn, die zum Teil tief im Inneren des Gehirns liegen, die sogenannten Basalganglien und der Thalamus. Und auf der anderen Seite das Stirnhirn, das Frontalhirn, bestimmte Areale davon. Und diese Regionen stehen in einer Verbindung, sie bilden Regelkreise. Das sind Regionen, die etwas zu tun haben mit der Regulation von Verhalten, mit Verhaltensprogrammen, mit der Unterdrückung von unwichtigen Reizen und so weiter. Und da nimmt man an, dass hier ein Ungleichgewicht besteht, das man tatsächlich auch mit bildgebenden Verfahren nachweisen kann. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass diese Auffälligkeiten, die man dort findet, diese Befunde, sich zurückbilden bei Menschen, die erfolgreich behandelt wurden, sei es durch Medikamente, sei es durch eine Psychotherapie.
Also man kann nicht sagen, es ist eine Willenssache.
Der Wille spielt eine sehr große Rolle in der Überwindung der Zwangsstörung. Und das ist ein zentrales Problem, weil Menschen mit Zwangsstörungen, zumindest ist das ein Erklärungsmodell, in gewisser Weise eine geschwächte Willensfunktion haben. Was ich damit meine, ist, sie unterliegen dem Diktat des Zwangs. Sie erleben sich nicht mehr als handelndes Subjekt, als Herr im Haus sozusagen, der bestimmt, wo es lang geht im Leben. Und das ist eigentlich das wesentliche Ziel der psychotherapeutischen Behandlung von Menschen mit Zwangsstörungen, dass sie wieder sich selbst als selbstbestimmtes Wesen erkennen können. Und das ist letztlich eine Stärkung des Willens, wenn Sie so wollen, die man damit anstrebt. Eine Stärkung der Handlungsfähigkeit, der Ausrichtung des eigenen Handelns an den eigenen Werten und Zielen. Das ist das übergeordnete Ziel nach meinem Verständnis in der Behandlung von Menschen mit Zwangsstörungen.
Ja, die Behandlung werden wir natürlich noch genau detailliert anschauen. Kann man es ein bisschen vergleichen mit der Sucht? Man muss etwas machen. Man muss die Sucht befriedigen. Man muss das Zwang, dasjenige, wo man eben die Zwangsstörung hat, man muss es machen.
Ja. Es gab tatsächlich so eine Entwicklung, meine ich, im 19. Jahrhundert, wo man den Begriff des Zwangs in der Psychiatrie immer weiter ausgedehnt hat. Natürlich kann man sagen, dass im Grunde jede psychische Erkrankung den persönlichen Handlungsspielraum einschränkt. Und das geschieht ja nicht freiwillig. Insofern ist der Charakter des Zwangs bei fast jeder psychischen Erkrankung vorhanden und natürlich ganz ausgeprägt bei der Sucht. Der wesentliche Unterschied zwischen der Sucht und einer Zwangserkrankung ist der, dass die Substanz, wenn ich jetzt mal von einer substanzgebundenen Sucht spreche, die ich mir zuführe, die ich konsumiere, das ist ein Ereignis, eine Handlung, das für sich selbst belohnend ist. Mhm. Ja? Während das Kontrollieren oder Waschen oder Putzen, das jemand zwanghaft betreibt, eben nicht für sich selbst belohnend ist, sondern quälend, anstrengend, nervig, störend. Es sei denn natürlich, es handelt sich um einen Menschen mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung, der das gut findet und richtig findet, so viel Zeit zu investieren in diese Tätigkeit.
Wir kennen es bei den Gewohnheiten, bei den guten wie bei den schlechten. Irgendwann ist etwas drin. Kann man sagen, dass eine Zwangsstörung, die unbehandelt ist, die relativ lang da ist, dass die schwieriger zu behandeln ist, als wenn man relativ schnell reagiert?
Das könnte man annehmen, das lässt sich aber nicht so gut nachweisen durch entsprechende Untersuchungen. Ich würde auf jeden Fall daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass es nicht lohnenswert ist, auch nach langem Krankheitsverlauf eine Behandlung zu beginnen. Was man weniger erwarten darf, ist, dass eine Zwangsstörung ohne Behandlung sich spontan zurückbildet. Das gibt es zwar auch, wenn man sehr lange Verläufe betrachtet, aber das ist doch eher die Minderheit. In der Regel bleiben Zwangserkrankungen bestehen, nicht immer in der gleichen Ausprägung über das Leben gesehen. Es gibt relativ zwangsarme Episoden und dann wieder Episoden, wo der Zwang stärker vorhanden ist. Es kann auch zu einem Wechsel des Symptombildes kommen, also der Zwangssymptome. Aber grundsätzlich ist eine spontane Rückbildung im Langzeitverlauf eher die Ausnahme.
Du hast schon ein paar Zwänge, die man kennt, angeschnitten. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Was kennt man so? Was ist verbreitet und was ist vielleicht auch überraschend?
Also die bekannten typischen Zwangssymptome sind natürlich der Waschzwang oder Putzzwang, Kontrollzwänge. Das sind Dinge, die Sie eingangs erwähnt haben. Es sind Wiederholungszwänge, dass bestimmte Alltagshandlungen immer wieder wiederholt werden müssen, manchmal in Verbindung mit bestimmten Zahlen der Wiederholung. Es sind Rituale jeglicher Art. Es sind Zwangsgedanken, Zwangsgedanken unterschiedlicher Inhalte. Es können aggressive Zwangsgedanken sein, also aggressiv in dem Sinne, dass ich befürchte, einer anderen Person Schaden zufügen zu können. Es können Zwangsgedanken sein, die tabuisierte Inhalte umfassen und die deswegen besonders quälend und schambesetzt sind, also beispielsweise sexuelle oder auch religiöse Zwangsgedanken. Es können körperbezogene Zwänge sein. Also es gibt ein sehr großes Spektrum dort an Ausdrucksformen sozusagen des Zwangs. Das sind so die, wenn Sie so wollen, klassischen Symptome oder einige Beispiele zumindest dafür. Es gibt einige neuere Formen der Zwangsstörung, die immer noch eigentlich in erster Linie unter ihrer englischen Bezeichnung bekannt sind. Am weitesten verbreitet ist da vielleicht die Relationship OCD. Nicht? Also OCD steht für Obsessive Compulsive Disorder, das ist die englischsprachige Bezeichnung für Zwangsstörung. Und Relationship OCD bedeutet, das sind Menschen, die zwanghafte Zweifel an der Beziehung zu ihrem Partner oder ihrer Partnerin haben oder zwanghafte Zweifel an der Person der Partnerin oder des Partners. Meistens bezieht es sich auf partnerschaftliche Beziehung, es kann aber auch familiäre Beziehungen betreffen. Das ist so eine Spielart des zwanghaften Zweifels. Und da gibt es noch weitere, zum Beispiel die Real Event OCD, ja, wo also die Betroffenen zwanghaft darüber grübeln, über irgendein Ereignis aus der Vergangenheit und sich mit dem Gedanken quälen, was war die Konsequenz dieses Ereignisses? Mhm. Also hat da möglicherweise jemand durch mein Handeln Schaden erlitten? Ja. Das wären so Beispiele für etwas neuere Formen der Zwangsstörung. Es gibt noch weitere. Und ja, ich habe so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis zu diesen neuen Krankheitsbildern. Ich denke, der Vorteil ist, dass sie die Chance erhöhen, dass ich tatsächlich bei einem Menschen erkenne, dass er unter einer Zwangsstörung leidet. Mhm. Im Grunde kann man sagen, es sind alle Spielarten des Zwangs mit den typischen Mechanismen der Erkrankung. Der Nachteil ist, wenn man so will, es ist vielleicht auch Ausdruck einer zunehmenden Psychologisierung unseres Erlebens in unserer Gesellschaft.
Ist noch interessant, dass die das sagen.
Ja, ich betrachte das sehr kritisch. Nicht? Also die Tendenz, mehr und mehr existenzielle oder auch gesellschaftliche Probleme zu verstehen in einem psychologischen Bezugsrahmen.
Also das heisst im Grunde genommen, das Bewusstsein zu wissen über Zwangsstörungen kann dazu führen, dass ich eine entwickle.
Das könnte im Extremfall so sein, ja, dass ich mir vielleicht es einrede. Ja. Also es gibt ja gerade auch im Internet da sehr viele Quellen, wo man sich informieren kann, nicht? Und wo dann sehr ausführlich beschrieben wird von Experten, aber auch von Betroffenen, wie sich das Krankheitsbild bei ihnen äußert. Und wenn man da eine gewisse Unsicherheit hat und vielleicht sich selbst ein wenig in Zweifel zieht, dann kann es sein, dass man da anfällig dafür ist, dann auch zu meinen, ja, Moment, habe ich vielleicht diese Diagnose auch.
Ja. Dann muss man einfach unterscheiden, wenn ich euch so zulasse über die verschiedenen Zwangsstörungen, zwischen solchen, die einem selber vor allem nicht gut tun, und solchen, die drei Personen gefährdet werden.
Ich würde nicht von Gefährdung sprechen von Drittpersonen, aber natürlich ist das soziale Umfeld, also vor allem die Familie, die Angehörigen sind oft sehr belastet durch die Erkrankung eines Familienmitglieds an einer Zwangsstörung. Es ist ja eine Erkrankung, die oft im Jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter beginnt, also eben in einer Phase, wo sehr wichtige Entwicklungsschritte vollzogen werden. Und für die Eltern ist es natürlich sehr belastend zu sehen, wenn ihr Kind das aufgrund einer Erkrankung nicht leistet. Mhm. Nicht die Schule, die Ausbildung, auch die Ablösung vom Elternhaus, das ist so eine besonders kritische Phase. Also Zwangsstörungen treten oft aus in solchen Schwellensituationen, wo es um den nächsten Entwicklungsschritt geht. Und das ist natürlich für die Eltern sehr belastend, das mitzuerleben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eben die Angehörigen, Partner, Partnerinnen, Familienangehörige oft einbezogen werden in das System der Zwänge. Also wenn man mit einer betroffenen Person, die unter Zwängen leidet, zusammenlebt, Tag für Tag, ist es manchmal sehr schwierig, sich dem zu entziehen, weil der Zwang sozusagen der betroffenen Person diktiert, bestimmte Dinge im Alltag so und nicht anders zu tun. Und für die betroffene Person ist es zumindest kurzfristig einfacher, wenn sich auch die anderen nach diesen Regeln richten. Und wenn sie das nicht tun, können Konflikte entstehen. Mhm. Und deswegen, das ist verständlich, gehen dann Angehörige mit der Zeit eher den leichteren Weg, den scheinbar leichteren Weg und geben nach. Und fügen sich sozusagen dem Zwangssystem, was aber letztlich die Erkrankung aufrechterhält. Mhm. Deswegen ist der Einbezug der Angehörigen in die Behandlung sehr wichtig, um sie aufzuklären über das Krankheitsbild und im Gespräch zusammen mit der betroffenen Person herauszufinden, wie beide Seiten im Alltag miteinander umgehen können. Und das wesentliche Prinzip ist dabei, dass beide Seiten verstehen, dass sie sich verbünden sollten gegen den Zwang. Und dass, wenn also die Angehörigen der betroffenen Person eine Grenze aufzeigen und sagen, das mache ich nicht mit, ja, ich wasche mir jetzt nicht 10-mal die Hände vor dem Mittagessen, dass das nicht gegen die betroffene Person gerichtet ist, sondern gegen die Zwangsstörung.
Und die betroffene Person, haben wir gelernt, die ist sich das bewusst. Also ist es relativ einfach, das Thema anzusprechen.
Das hängt ab von dem Stadium der Behandlung, von der Einsicht der betroffenen Person. Aber in vielen Fällen ist es möglich, da eine Einigung zu erzielen. Ich sage nicht, dass es leicht ist, also vor allem für die Betroffenen und die Angehörigen nicht leicht im Alltag. Aber man kann dort schon Wege finden.
Jetzt haben wir relativ viel erfahren über das Thema Zwangsstörungen, wie es entsteht, was es für Ausprägungen gibt. Jetzt wollen wir mal ein bisschen schauen, kann man eine Zwangsstörung heilen? Und wenn ja, in jedem Fall?
Man kann sie recht gut behandeln. Bei dem Wort heilen bin ich ein wenig vorsichtig. Man kann sie in dem Sinne gut behandeln, als dass es gelingt, durch sowohl medikamentöse als auch psychotherapeutische Behandlungsverfahren in vielen Fällen die Symptome deutlich zu reduzieren. Es gibt auch Fälle, wo eine weitgehende oder selten vielleicht auch vollständige Rückbildung der Zwänge erzielt werden kann. Die Regel im Allgemeinen ist eine Symptomreduktion, die aber doch so groß ist, dass es für die Betroffenen eine Entlastung und Erleichterung darstellt.
Was macht es denn so schwierig, es ganz loszuwerden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ein wesentlicher Punkt, glaube ich, ist der, und da kommen wir jetzt auf die Grundannahmen zu sprechen, die Menschen, viele Menschen mit Zwangsstörungen wahrscheinlich haben und die ihr Verhältnis zu ihren eigenen Gedanken betreffen. Ein Grund ist der, dass es Menschen sind, die eine geringe Toleranz gegenüber dem Gefühl der Unsicherheit haben. Mhm. Und die deswegen nach 100%iger oder 110%iger Sicherheit streben. Und die das bis zur Perfektion betreiben. Das ist letztlich das, was die Zwangsstörung aufrechterhält. Und das ist auch das, was für viele Betroffene schwer ist, aufzugeben. Mhm. Dieses Bedürfnis nach 100%iger Sicherheit und Kontrolle. Und natürlich ist es ein wesentlicher Teil der Therapie, daran zu arbeiten. Aber das gelingt eben mehr oder weniger gut. Und ich denke, das ist vielleicht ein Grund dafür, warum es nicht so einfach ist, die Zwänge vollständig aufzugeben. Ein anderer Grund mag sein, nicht, wenn, und da spielt vielleicht dann doch auch die Krankheitsdauer eine Rolle, wenn es sich um eingeschliffene Routinen handelt. Und das beschreiben viele Patienten, die vielleicht schon seit Jahrzehnten unter Zwängen leiden, dann ist es für sie fast nicht mehr vorstellbar, das aufzugeben. Ja. Und dann kommen wir vielleicht auf ein anderes Thema zu sprechen, das erklären könnte, warum es bei einigen Patienten schwierig sein kann, sich wirklich von der Zwangsstörung zu lösen. Und das ist die sogenannte Funktionalität von Zwängen. Darunter versteht man, wenn man so will, den innerpsychischen Zweck der Erkrankung. Das darf man jetzt natürlich nicht falsch verstehen in dem Sinne, dass sich die betroffene Person überlegt, Moment, also ich habe hier Schwierigkeiten im Leben, zum Beispiel in der Partnerschaft oder in der Schule, jetzt mache ich mal ein paar Zwänge und dann löse ich das Problem auf die Weise. Das geschieht natürlich nicht bewusst, das ist kein gezieltes Verhalten. Aber es stellt sich ein, wenn Symptome einer Erkrankung, also das gilt auch für psychische Erkrankungen anderer Art, aber eben auch für Zwangsstörungen, wenn die längere Zeit bestehen, dann spielen sie eben eine gewisse Rolle sozusagen im psychischen Funktionieren der betroffenen Person. Sie haben eine gewisse Funktion.
Also ist auch eine Art Hilfeschrei?
Ja, Hilfeschrei, das kann eine Funktion sein, dass man sozusagen auf sich aufmerksam macht. Mhm. Ja, das kann zum Beispiel in familiären Systemen eine Rolle spielen. Es geht dabei um solche Dinge wie den Umgang mit schwierigen Gefühlen, zum Beispiel mit Angst, Ärger, Schuld, Langeweile, Leere. Es geht darum, Grenzen zu ziehen in Beziehungen. Es geht darum, Entwicklungsschritte zu vermeiden, nicht bewusst, unbewusst, die angstauslösend sind und. Also da gibt es eine ganze Reihe von möglichen Funktionen und die können eine Zwangsstörung aufrechterhalten. Und wenn das der Fall ist, dann ist es wichtig, natürlich auch in der Psychotherapie an diesen Dingen zu arbeiten. Und ich habe ja vor allem im stationären Bereich gearbeitet. Wir haben dort oft sehr schwerkranke und auch lange Zeit schon erkrankte Menschen behandelt. Die beschreiben das manchmal so, dass der Zwang eben nicht nur ein unerbetener Gast ist, sondern auch ein vertrauter Begleiter.
Mhm. Ja, der es gibt sich, auch ein bisschen Sicherheit.
Er gibt Sicherheit, nicht? Ja. Er gibt Sicherheit. Es ist eine Gewohnheit. Es ist fast so etwas wie eine partnerschaftliche Beziehung, mhm. kann man manchmal sagen. Und wenn es einmal so sich entwickelt hat, ist es sehr schwer für die Betroffenen, den Zwang aufzugeben.
Gibt es den Goldstandard vor der Therapie? Vor der Therapie?
Ja, also da gibt es eigentlich weltweit ganz ähnliche Empfehlungen der Fachgesellschaften. Und der Goldstandard, das ist die psychotherapeutische Behandlung der Zwangsstörung und hier vor allem die kognitive Verhaltenstherapie. Dieses Therapieverfahren deshalb, weil es am besten untersucht ist. Mhm. Also das heißt nicht, dass andere psychotherapeutische Therapieverfahren notwendigerweise weniger wirksam sind, aber sie sind nicht so gut untersucht. Die kognitive Verhaltenstherapie hat eine Tradition, ihre Methoden wissenschaftlich zu prüfen und da gibt es entsprechend eine sehr umfassende Studienlage, die eindeutig belegt, denke ich, das kann man sagen, dass die kognitive Verhaltenstherapie und da vor allem das Element der Expositionstherapie nicht sehr, sehr wirksam ist.
Vielleicht können wir mal so ein bisschen Therapieverlauf ein bisschen beschreiben.
Ja, also wenn ein Patient sich in die Behandlung begibt, geht es erst einmal natürlich darum, sich ein Bild zu verschaffen über die Art und das Ausmaß der Symptome, wie sind sie entstanden, wie war der Verlauf, wie hat der Patient reagiert, wie hat er versucht, mit den Problemen umzugehen, wie hat sein Umfeld reagiert und, und. Es geht darum, ihm zu erklären, was für Mechanismen die Zwangsstörung im Allgemeinen aufrechterhalten. Es geht um die Entwicklung eines gemeinsamen Erklärungsmodells, was ich vorhin angesprochen habe. Und dann auch manchmal schon um die Klärung der Motivation. Nicht? Mhm. Also das gilt für viele Menschen, die sich in psychotherapeutische Behandlung begeben. Es gibt oft eine gewisse Ambivalenz. Auf der einen Seite leiden sie unter ihren Problemen, aber auf der anderen Seite ist auch die Vorstellung, gewisse Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, sei es im Rahmen einer Depression oder einer Angsterkrankung oder eben einer Zwangserkrankung aufzugeben, mhm. etwas, was Angst auslösen kann, zum Beispiel. Das erklärt die Ambivalenz und die kann bei Patienten mit Zwangsstörungen sehr ausgeprägt sein. Und wenn das der Fall ist, lohnt es sich wirklich genau mit dem Patienten zu schauen, ja, was spricht jetzt eigentlich für die Überwindung des Zwangs und was spricht dagegen. Also nach solchen vorbereitenden Schritten geht es dann, wenn immer möglich, in die Expositionstherapie. Und Expositionstherapie bedeutet, dass sich der Patient, die Patientin bewusst und gezielt und geplant den Situationen wieder aussetzt, die er oder sie vermieden hat, ohne in dieser Situation Zwänge auszuführen, Rituale auszuführen, sei es in ihrem Handeln oder im Denken. Und das ist ja genau das, was eigentlich die Zwangsstörung aufrechterhält. Mhm. Also wenn ich unter Zwängen leide und deswegen bestimmte Situationen vermeide oder auf bestimmte Gedanken oder Gefühle mit Zwangshandlungen reagiere, neutralisiere, wie wir sagen, dann vermeide ich im Grunde die Erfahrung, dass auch ohne diese Verhaltensstrategien die Situation sich auflösen kann, sie, dass ich sie bewältigen kann. Und um diese Erfahrung zu ermöglichen, ist es eben wichtig, dass der Patient sich unter therapeutischer Anleitung in die vermiedene Situation begibt, in die Situation, wo er üblicherweise Zwangshandlungen ausführen würde und diese Zwangshandlung unterlässt, um eine neue Erfahrung zu machen.
Und das macht aber, wie du sagst, nicht allein, das ist begleitet.
Das ist in der Regel begleitet. Also natürlich kann man jetzt bei eher leichten Ausprägungen im Rahmen der Selbsthilfe sich auch selbst versuchen, dazu zu bringen. Ja, aber in der Regel braucht es dafür zumindest zu Beginn der Behandlung eine therapeutische Begleitung. Und das wird oft unterschätzt, also auch von therapeutischer Seite, dass es da wirklich eine ausreichende Dosis sozusagen dieser Expositionstherapie braucht. Also auch eine ausreichende Dosis an begleiteten Expositionsübungen, bevor der Patient dann in Eigenregie diese Exposition im Alltag weiterführt. Und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung dafür, dass er dann auch später nach dem Ende der Therapie seinen Alltag bewältigen kann.
Gibt es auch biografische Arbeit, die man machen?
Ja, die gibt es auch. Da gibt es unterschiedliche Strategien, wie die Therapeuten vorgehen. Also eine übliche Strategie ist zunächst zu versuchen, mit der Expositionstherapie direkt die Zwangsstörung zu behandeln, also auf die Symptome ausgerichtet. Und Wenn sich dadurch das Problem lösen lässt, ist es gut. Wenn es sich nicht lösen lässt, spätestens dann ist die biografische Arbeit von Bedeutung. Unter anderem, um eben herauszufinden, gibt es mögliche Funktionen der Zwangsstörung, die man in der Therapie berücksichtigen und bearbeiten muss.
Welche Rolle spielt Medikamente?
Medikamente spielen eine wichtige Rolle. Sie sind sozusagen die zweite Säule der Behandlung von Zwangsstörungen neben dem psychotherapeutischen Verfahren. Wobei die sogenannten S3-Leitlinien, die für den deutschsprachigen Raum gelten, eher eine psychotherapeutische Behandlung empfehlen. Also das ist wirklich die Methode der Wahl. Einfach deshalb, weil zumindest nach der Studienlage sich mit der psychotherapeutischen Behandlung häufiger eine doch weitgehende Rückbildung der Symptome erreichen lässt, als bei der rein medikamentösen Therapie.
Was passiert eigentlich bei der medikamentösen Therapie, bei der Zwangsstörung?
Ja, die Medikamente, die dort zum Einsatz kommen, das ist eine Klasse von Antidepressiva, das sind die sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Sie greifen also ein in die serotonerge Übertragung im Gehirn und beeinflussen wahrscheinlich die Funktion dieser Regelkreise, über die wir vorhin gesprochen haben. Zumindest lassen die bildgebenden Verfahren darauf schließen, dass das ein Wirkmechanismus ist. Und das dauert eine gewisse Zeit. Also die Behandlung mit solchen Medikamenten sollte ausreichend lang erfolgen, mindestens über 12 Wochen in ausreichend hoher Dosierung. Man geht dort in den Bereich der zugelassenen Höchstdosis, manchmal sogar auch darüber. Es ist wichtig, eben diese Behandlung auch ausreichend lange durchzuführen, um die Wirkung da zu erzielen, dieser Medikamente. Und die Wirkung zeigt sich in einer Reduktion der Zwangssymptome. Leider nicht bei allen Patienten, nicht? Also man kann vielleicht so ungefähr sagen, dass 2/3 der Patienten oder etwas weniger darauf ansprechen im Sinne einer Symptomreduktion von vielleicht 1/3 oder mehr.
Kann man sagen, wie lange das man ungefähr muss rechnen mit so einer Therapie?
Also die psychotherapeutische Behandlung, die dauert in der Regel, wenn wir jetzt von ambulanten Behandlungen sprechen, 30 Sitzungen oder mehr. Manchmal kann man in einer kürzeren Behandlung schon Erfolge erzielen. Manchmal lohnt es sich, auch wenn man nach 30 Sitzungen noch keinen Erfolg hat, die Therapie weiterzuführen. Da gibt es Untersuchungen, die das zeigen. Das ist etwa das, was man erwarten kann. Es gibt allerdings, und das finde ich eine hochinteressante Entwicklung, es gibt ein neues Therapieprogramm, das in Norwegen entwickelt wurde, das sogenannte Bergen 4-Day-Treatment, Bergen, die norwegische Stadt, wo Kollegen um Bjarne Hansen herum dieses Therapieprogramm entwickelt haben, eigentlich aus der Not heraus, weil es zu wenig Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Zwangsstörungen in Norwegen gegeben hat. Deswegen waren sie interessiert, ein möglichst effizientes Therapieprogramm zu entwickeln. Und das besteht in einer 4-tägigen ambulanten Behandlung. 4 Tage. Mehr nicht. Und 2 Tage davon sind eine Expositionstherapie, wo Patienten also jeweils 8 Stunden in therapeutischer Begleitung 1:1 eine Expositionstherapie durchlaufen und dann noch am Abend eine Hausaufgabe bekommen für die selbstständige Übung zu Hause. Es gibt den Tag 1 mit der Vorbereitung, Aufklärung und so weiter, den Tag 4, wo dann das weitere Vorgehen nach Abschluss der Behandlung besprochen wird. Und die bisherigen Ergebnisse der Studien dazu, die sind wirklich beeindruckend, was die Wirksamkeit betrifft. Und zwar nicht nur im Sinne einer kurzfristigen, sondern auch einer langfristigen Besserung. Und deswegen Ihre Frage, ja, wie lange dauert denn so eine Behandlung? Die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich finde das hochinteressant, dieses Therapieprogramm. Auch weil es vielleicht gewisse Mythen, die wir in der Psychotherapie haben, in Frage stellt. Also Sie haben vorhin das Thema der biografischen Arbeit angesprochen. Die gibt es hier in diesem Therapieprogramm überhaupt nicht. Man geht gleich in die Expositionstherapie und erzielt trotzdem sehr große Erfolge, ohne dass deswegen die Patienten reihenweise davonlaufen würden. Ja, also die finden das offenbar überzeugend. Und das wäre sicherlich erstrebenswert, so etwas häufiger anzubieten, ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Ich weiß, dass hier in Zürich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ein solches ambulantes Therapieprogramm angeboten wird.
Da kann man sagen, das ist so die nächste Entwicklung, dass sie die nächsten Entwicklungsschritte in die Richtung geht.
Das wäre aus meiner Sicht wünschenswert. Und auch wenn das jetzt sehr schwer umzusetzen ist, zumindest sind es auch die Empfehlungen der Leitlinien, dass man die Expositionstherapie nach Möglichkeit in einer intensiven Form blockweise durchführen sollte. Das ist sehr schwierig für Therapeutinnen und Therapeuten, die ambulant tätig sind, das in ihrer Praxis zu organisieren. Und das ist ein verständliches Problem. Es ist auch für uns schwierig. Wir haben versucht, im stationären Bereich uns ein wenig in diese Richtung zu bewegen. Und selbst auf einer Psychotherapiestation mit dem entsprechenden Störungsschwerpunkt ist es gar nicht so einfach, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen für ein solches Therapieprogramm.
Zum Schluss, wann soll man professionelle Hilfe holen?
Ich denke, es ist in jedem Fall gerechtfertigt, zunächst einmal mit Hilfe von Selbsthilfeliteratur zu versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen. Wenn man aber merkt, dass das nicht geht, spätestens dann sollte man professionelle Hilfe suchen oder wenn der Leidensdruck sehr groß ist, von vornherein. Man sollte nicht zu lange warten. Das ist ein Problem, gerade bei Patienten mit Zwangsstörungen, dass sie oft zu lange warten, bis sie sich in Behandlung begeben. Die Rede ist von 8 Jahren nach Ausbruch der Erkrankung. Das geschieht oft aus Scham, aus der Angst vor Stigmatisierung. Und das ist einfach schade wegen der verlorenen Zeit.
Danke vielmals für die Ausführungen, Dr. Andreas Körner, leitender Arzt am Sanatorium Kilchberg.
Seelenfunken, der Podcast, der hilft. In Zusammenarbeit mit dem Sanatorium Kilchberg. Ihre Klinik für die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.